Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Diplomatie kann Menschen frei bekommen aus der Haft in Unrechtsstaaten. Das haben wir gerade beim Gefangenenaustausch mit Russland gesehen. Sie funktioniert aber nur, wenn auch der Gegner ein Interesse hat, sich einzulassen auf einen Deal wie den Austausch oder eine Annäherung, einen Abbau von Konfliktpunkten. In unserer Reihe Freund und Feind heute der Diplomat Rüdiger von Fritsch, der deutscher Botschafter in Moskau war und als Jugendlicher seinen Cousin aus der DDR befreite. Außerdem eine Ausstellung zu Kafka als Zeichner in Pilsen und die Diskussion um die Filmförderung. Zunächst aber nach Salzburg, wo die Opernfassung von Dostojewskis Roman Der Idiot zu sehen war, komponiert von Mieczysław Weinberg, inszeniert von Krzysztof Walikowski. Für uns war Jörn Florian Fuchs dabei. Florian, die Oper ist lange vergessen gewesen. Erst posthum wurde sie uraufgeführt, jetzt erneut in Salzburg gespielt. Was macht sie denn mit Dostojewskis Stoff, den sie ja eindampfen muss auf die Länge eines Opernabends?
Also einerseits ist es schon in dem Libretto von Alexander Medvedev eingedampft, aber dadurch, dass es eben ein langes Stück ist mit deutlich über 3 Stunden netto Musik, ist doch relativ viel drin. Man könnte jetzt, wenn man philologisch vorgehen will, natürlich den einen oder anderen Einwand haben, dass einzelne Szenen, teilweise auch die Gesellschaftspanoramen, die Dostojewski da entwirft, die Massenszenen, dass die so ein bisschen ausgedehnt werden und andere Dinge vielleicht unter den Tisch fallen. Ich muss aber sagen, nehme ich jetzt einfach mal vorweg, wenn man das in so einer Qualität bekommt wie gestern in Salzburg, dann funktioniert das von A bis Z. Und das Zentrale natürlich, diese Figur des Fürsten Myschkin, das ist ja so ein gottesnah, so eine ganz merkwürdige, nicht ganz genau einzuordnende Figur. Die hat auch wirklich ein Krankheitsbild, also Epilepsie. Das wird auch szenisch und auch musikalisch von Weinberg wirklich sehr drastisch dargestellt. Diese Figur durchzieht natürlich das ganze Werk mit seinem Verzweifeln an der Welt und auch an den Frauen.
Inszeniert hat in Salzburg Krzysztof Walikowski, der ja stets, sagen wir mal, eigene Zugänge findet und dafür auch gefeiert wird, gilt als ebenso eigenwillig wie innovativ. Bestätigt sich das in Salzburg?
Bei Walikowski ist mein Problem in den letzten Jahren gewesen, dass er unglaublich viel gemacht hat und dass er mit Versatzstücken gearbeitet hat, die also wirklich teilweise nicht sehr sinnfördernd waren. Das muss ich jetzt vorweg schicken. Es gab gerade Grand Macabre in München von DGT etwa. Ich habe mehrere Produktionen in den letzten Jahren gesehen und überall sind das die ähnlichen Bilder, die man dann erlebt hat, oft auch inspiriert vom Film, der dann einfach so ein bisschen mitläuft als Assoziationsangebot. Das, was mich so geärgert hat an ihm zuletzt, ist komplett weg. Das geht über die gesamten mit Pause dann eben fast 4 Stunden, läuft das auf mehreren Ebenen durch. Die Kerngeschichte, die Entwicklung und der Verfall, das Ende von Fürst Myschkin wird total präzise ausgeleuchtet in einem gigantischen Bühnenraum in der Felsenreitschule. Malgorzata Szczesniak, die macht immer Bühne und Kostüme für Walikowski, hat da ein Wunderwerk geschaffen mit einzelnen Bänken, die sich bewegen. Es geht ja auch um eine Zugfahrt etwa in diesem Stück und die wird dann sowohl durch die sich bewegenden Bänke dargestellt, wie auch durch große ausufernde Videoprojektionen. Es gibt ein regelrechtes Panorama, ein Panoptikum von Szenen, die technisch auch brillant umgesetzt werden. Es ist eine ganz exzellente Personenführung und diese Geschichte, es ist ja Natascha, ist ja eigentlich die große Geliebte letztlich, die dann von dem Herausforderer von Myschkin, von Rogoschin getötet wird. Es gibt noch eine junge Frau, die dann eine Rolle spielt, die in diese merkwürdige Figur verliebt ist. Also dieser ganze Kern der Handlung kommt heraus, aber es wird auf eine sinnvolle, sinnfällige Weise in jedem Moment erweitert. Das ist mit Abstand die beste Walikowski-Inszenierung seit vielen, vielen Jahren, finde ich.
Am Pult steht Mirja Graschinite Till, 37 Jahre alt, 2012 in Salzburg ausgezeichnet mit dem Young Conductors Award. Jetzt die große Bühne in Salzburg. Was kommt da musikalisch dabei heraus?
Absolut großartig. Der Weinberg hat oft so einen Palando-Stil und dann die großen Blech- und Orchesterattacken ein bisschen à la Schostakowitsch. Und das wird von Graschinite Till wirklich exzellent in jeder Nuance umgesetzt mit den Wiener Philharmonikern. Wirklich absolut klasse. Ich sag auch noch ein paar Worte zu den Sängern, aber zunächst ist das jetzt ein kleiner Höreindruck. Wir hören jetzt Myschkin und Natascha.
Thank you.
Ganz großartig Ozrin Stundüt als Natascha haben wir jetzt gehört und Bogdan Volkov, eine eher leichte Stimme, die passt aber auch zu dieser eben zerbrechlichen irgendwie Figur, die man ja nicht so einordnen kann, des Myschkin. Unbedingt erwähnenswert ist dann noch Xenia Puskas Thomas, die Aglaya, die junge Frau spielt, die eben unglücklich in den Myschkin verliebt ist, und Rogoschin Wladislaw Sulimski, der das toll macht. Das ist eine Spitzenbesetzung, da stimmt jeder Parameter, und das waren wirklich stehende Ovationen minutenlang in Salzburg.
Rundum gelungen offenbar. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs über die Oper Der Idiot von Mieczysław Weinberg bei den Salzburger Festspielen. Weinberg war vor den Nazis von Polen in die Sowjetunion geflohen. Nach dem Zweiten Weltkrieg drehte sich die Fluchtbewegung dann um. Der kommunistische Osten verschwand mit der Befestigung der deutsch-deutschen Grenze hinter dem eisernen Vorhang. Die Menschen wurden eingesperrt, Ausreise ins westliche Ausland unmöglich. Wie die Blöcke standen sich auch die beiden deutschen Staaten feindselig gegenüber. Unter den Menschen aber gab es Freunde. Zum Beispiel Rüdiger von Fritsch aus Schwäbisch Gmünd und sein Vetter Thomas aus Bad Blankenburg. Rüdiger von Fritsch, der später deutscher Botschafter in Russland wurde, holte seinen Vetter 1974 mit gefälschten Pässen aus der DDR. In unserer Reihe Freund und Feind habe ich ihn gefragt, ob er damals die klare Unterscheidung machte, hier der Freund und da der feindliche Staat.
Das waren unsere Freunde. Es entstand dadurch eine enge Freundschaft über die Jahre, und die DDR wie die sozialistischen Staaten insgesamt waren natürlich ein bedrohlicher Gegner. Man darf nicht übersehen, dass damals ja nicht allein es eine Frontstellung gab, wie wir sie ja auch heute erleben, sondern jenseits davon einen ideologischen Anspruch der sozialistischen Länder insgesamt, die Welt zu verändern, Einfluss zu nehmen bei uns, unsere freiheitliche Demokratie zu unterminieren. Wir erlebten etwas, was nicht unähnlich ist dem, was heute Russland probiert, nämlich unsere freiheitliche Ordnung zu unterminieren. Allerdings, wie gesagt, mit dieser Vision des leuchtenden Morgens, des Kommunismus, der überall versprochen wurde und auf den leider allzu viele Menschen auch in unseren Ländern reinfielen.
Haben diese Erfahrungen, diese Spannungserfahrungen, auch vielleicht die Angst und die Sicht auf diese internationalen Konflikte dazu beigetragen, dass Sie sich dann schließlich für die Diplomatie als Beruf entschieden haben, also quasi fürs Vermitteln?
Das war ein Faktor, der sicher dazu beigetragen hat. Ich war politisch sehr interessiert in jener Zeit. Das war eine sehr politisierte Zeit. In Deutschland ist es die Zeit der Ostentspannungspolitik und es passiert sehr viel. Die ganze Generation war politisiert, und diese Fluchtgeschichte hat natürlich meinen Blick noch einmal stärker gerichtet auf diese Systemauseinandersetzung. Und mich faszinierte die Frage, wie gelingt es den leninistischen Machtapparaten in jenen Ländern, die Menschen so dauerhaft zu unterdrücken? Wie können wir es schaffen, dass diese Repression, diese Diktaturen gewaltfrei zu Ende gehen? Das hat mich in der Tat auf den späteren Berufsweg gelenkt. Hinzu kamen andere Faktoren. Ich habe anschließend eine Weltreise unternommen, ein Jahr mit dem Rucksack, einmal um den Globus. Und auf dieser Reise hat mich eines fasziniert, nämlich die Frage, warum sehen Menschen in anderen Ländern uns so, wie sie uns sehen? Und der Versuch zu erklären, wie wir glauben, dass wir wirklich sind. Das ist etwas, was im Grunde genommen ja einen großen Teil diplomatischer Arbeit ausmacht. Und das hat mich dann immer weiter auf diesen Weg gebracht, mich eines Tages für den diplomatischen Beruf zu entscheiden.
Haben Sie bei dieser Reise ein Verständnis dafür gewonnen, wie Bilder von Freunden und Feinden eigentlich entstehen?
Ja, natürlich. Welche Faktoren beeinflussen das? Und wie wichtig es ist, sich in dem Versuch, eine Freund-Feind-Konstellation zu verstehen, wie wichtig es ist, sich in die Sichtweise des anderen zu versetzen und zu begreifen, dass Lösungen und Auflösungen solcher Freund-Feind-Konstellationen nur gelingen können, wenn wir den anderen, wie man sagt, immanent verstehen, uns in seinen Kopf versuchen zu versetzen. Das ist ja auch das, was heute so eine große Rolle spielt, dass wir über eine Lösung dieses schrecklichen Krieges, mit dem Russland die Ukraine überzieht, erfolgreich nur nachdenken können, wenn wir uns versuchen, in den Kopf Wladimir Putins, der das im Wesentlichen allein entscheidet, was geschieht, zu versetzen. Alle Vorschläge, die bei uns immer wieder kommen, sei es von Frau Wagenknecht oder Frau Weidel oder anderen, sind ausschließlich von unserer eigenen, häufig angsterfüllten Logik geprägt und nehmen nicht in Betracht, aus welchem Denken heraus die andere Seite handelt. Das Kompromiss, das Frieden, Auflösung eines Freund-Feind-Schemas für jemand wie Wladimir Putin überhaupt keine Kategorie sind. Dass der Versuch, ihn irgendwie zu beschwichtigen, indem man ihm sozusagen einen Teil der Ukraine großzügig überlässt. Ja, ich meine, welcher Zynismus verbirgt sich hinter den genannten Vorschlägen, die souverän aus deutscher Position die Ukraine nötigen, nicht nur Gebiet, sondern möglicherweise ihre Freiheit aufzugeben. Dass das alles Wladimir Putin nicht beschwichtigen, sondern nur ermutigen würde, dass seine Methode, Politik zu machen, eben funktioniert, die Anwendung von Gewalt, dass er sich sagt, ja, die geben irgendwann schon nach. Wie schön, lass mich mich 3 Jahre ausruhen und dann nehme ich einen neuen Anlauf auf anderes. Und jene, die auf der anderen Seite sind, und das ist so wichtig, Freund-Feind-Schemata aufzulösen, müssen wir einen Lösungsweg skizzieren, der an dem ansetzt, was seiner Interessenlage entspricht. Und das ist möglich.
Sie waren ja von 2014 bis 2019 Botschafter in Moskau, nach vielen, vielen anderen Stationen im nachrichtlichen Dienst und auch im diplomatischen Dienst. Eine Zeit lang, und das hat dann bei Ihnen schon geendet, schien es ja so, als ob Russland nicht mehr unser Feind wäre. Es gab eine Entspannungspolitik auch über viele Jahrzehnte. Es gab Abrüstung schon seit den 70ern, die Öffnung, die Wiedervereinigung. Wie schien Ihnen Russland zwischen 2014 und 2019?
Es war ein Russland, das aggressiv gehandelt hatte. Man hatte die Krim besetzt und einen Krieg im Südosten der Ukraine begonnen. Es war eine Zeit enormer Konfrontation. Sie haben recht mit Ihrer Frage, ob nicht jenes Russland so schien über viele Jahre, als könne man sich verträglich mit ihm auseinandersetzen, als sei ein Miteinander möglich. Und in der Tat, denke ich, sollte man sich vor Augen führen, dass Wladimir Putin nicht 1999 Präsident geworden ist, um 2022 die Ukraine zu überfallen. Auch er hat daran geglaubt, möglicherweise gehofft, dass andere Wege möglich sind, aber er ist mit ihnen gescheitert. Und am Ende beschließt er, weil er sich auf anderem Wege nicht durchsetzen kann, weil er seinen Weg in eine politisch-wirtschaftlich eben für das Land nachteilige Richtung geführt hatte, beschließt er, zum letzten Mittel zu greifen, das ihm zur Verfügung steht, weil Diplomatie ihn nicht mehr interessiert. Er stürzt das Schachbrett um, alle Regeln gelten nicht mehr und er wendet Gewalt an.
Also die Bilder, die wir gesehen haben, erst von Kohl und Gorbatschow, die ja sehr freundschaftlich miteinander umgegangen sind, so sah es jedenfalls in den Bildern aus, dann von Gerhard Schröder und Wladimir Putin, die haben damals uns noch nicht getäuscht, sondern die Entwicklung ist einfach eine andere gewesen. Aus der Freundschaft ist nichts geworden langfristig.
Das ist in der Tat so gewesen, weil Wladimir Putin in dem Moment, wo für ihn Schwierigkeiten auftauchen, in sein altes Denk- und Handlungsmuster verfällt. Noch einmal, deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Mit wem haben wir es zu tun? Mit einem sowjetischen KGB-Offizier, der in dem Moment, wo etwas nicht funktioniert, eben zu alten Handlungsmustern greift. Das heißt, wir sehen einen Weg, der immer weiter zurückführt in die Handlungsmuster jener Freund-Feind-Konfrontation, des Freund-Feind-Denkens. Und das ist sehr ausgeprägt dann und tritt immer stärker in den Vordergrund bei jemand wie Wladimir Putin, das uns dann in diese schreckliche Entwicklung geführt hat, die wir jetzt erleben.
Und gibt es einen Weg zurück aus der Feindschaft in die Freundschaft? Wie schauen Sie als Diplomat darauf?
Wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben, dass uns das gelingen kann. Und wir dürfen den Blick darauf nicht verlieren, dass Russland ein Land ist, das ganz grundsätzlich europäisch ausgerichtet ist und dass die beste Zukunftskonstellation eine wäre, in der es uns gelingt, einen großen eurasischen Raum gemeinsam zu gestalten, der in einer Kooperation, wir werden alle Schwierigkeiten nicht überwinden können, als eigenständige Handlungsmacht im internationalen Geschehen auftritt. Bis dahin ist es weit weg, aber es ist nicht unmöglich, das zu erreichen. Es ist nicht unmöglich, diesen Konflikt zu beenden, aber dafür muss Wladimir Putin an die Grenzen seiner Macht geführt werden. Und dann ist die Chance, dass in Russland auch eine andere Führung an die Macht kommt. Die ist möglicherweise ähnlich autoritär, konfrontativ aufgestellt, hat aber diesen Krieg nicht begonnen, kann ihn beenden. Er ist eine Wette auf die Zeit eingegangen mit uns. Er sagt, ich halte länger durch als ihr. Deswegen ist unsere Geschlossenheit so wichtig, unsere deutliche Bereitschaft, unsere Sicherheit und Freiheit zu verteidigen.
Freund, sowohl als auch Feindschaft scheinen Dinge zu sein, die eher längerfristig angelegt sind.
Ja, und wir dürfen unser Bemühen nie aufgeben, zu versuchen, der Freundschaft um Siege zu verhelfen, ihr die zur Oberhand zu verhelfen, zu sehen, dass wir es mit einer aggressiven Führung zu tun haben, aber dass das nicht das ganze Russland ist. Ich bin mit dem festen Vorsatz als Botschafter 2014 nach Russland gegangen, mir meine über ein Leben erworbene Sympathie für Russland nicht kaputt machen zu lassen. Und das kann man sehr gut trennen von einer klaren, kritischen Haltung gegenüber dem Land. Und das war auch mein Bemühen, als ich als Botschafter war, in dieser konfrontativen Situation, in der viele in Russland bereits ein Feindschema sahen, deutlich zu machen, liebe Freunde, was ihr tut, stößt auf unseren entschlossenen Widerspruch, weil ihr Regeln verletzt, die wir gemeinsam verabredet haben. Wir werden eure Aggression nicht dulden, wir werden reagieren. Das ändert aber nichts daran, dass ich Russland, seinen Menschen mit ihrem Schicksal, dieser großartigen Kultur, diesem wunderbaren Land in Sympathie verbunden bleibe.
Rüdiger von Fritsch in unserer Reihe Freund und Feind über die deutsch-russischen Beziehungen. Sein Buch über die Befreiung seines Cousins aus der DDR heißt Endspiel 1974. Die Filmförderung ist derzeit in einem grundsätzlichen Umbau. Daran wird seit 2 Jahren im Bundeskulturministerium gearbeitet. Und das ist auch nötig, denn die Förderung gilt als ineffektiv und detailbelastet. Darüber haben wir bei Kultur heute mehrfach berichtet. Der Entwurf der künftigen Förderung aber, der stößt nun auch auf Kritik. Diskutiert wird zum Beispiel, ob die Förderung am besten über Steuererleichterungen oder doch über eine Förderabgabe besser ist. Und auch, ob es sinnvoll ist, dass Bundeskulturministerin Claudia Roth das Preisgeld des Deutschen Filmpreises streicht. Christian Berndt mit einem Überblick.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Filmbranche vor wenigen Wochen richtig überrascht. Sie hat die finanzielle Dotierung des Deutschen Filmpreises abgeschafft.
Ja, Wahnsinn, dachte ich. Also das ist schon ein Akt, den das BKM da durchgezogen hat, womit, glaube ich, keiner so richtig gerechnet hat, weil diese Dotierung eigentlich nie zur Disposition stand.
Obwohl der Filmproduzent Florian Körner von Gustav mit Die innere Sicherheit selbst einen Gewinner des Deutschen Filmpreises produziert hat, findet er die Abschaffung der Dotierung sinnvoll. Denn die 3 Millionen Preisgeld für den Siegerfilm gehen jetzt in die kulturelle Filmförderung des Kulturstaatsministeriums, die Claudia Roth nun mehr als verdoppelt hat. Nicht nur diese Stärkung des Arthouse-Films begrüßt Körner von Gustav, sondern auch die Umstellung der Filmförderung auf ein automatisiertes System, das auch Festivalfilmen zugutekommt. Bisher gab es Referenzpunkte für Fördergelder nur für die Teilnahme eines Films an größeren Filmfestivals wie Berlin oder Cannes. Jetzt zählen dazu auch kleinere sogenannte Nachspielfestivals weltweit.
Das ist ganz wichtig, dass man die Auswertung der deutschen Filme nicht nur mit dem deutschen Kino misst, sondern auch die internationalen Festivals hinzuzieht. Weil das ist der Unterschied zu vielen erfolgreichen Komödien, die in deutschen Kinos erfolgreich sind. Die laufen gar nicht im Ausland auf Festivals.
Damit würde die dürftige internationale Ausstrahlung des deutschen Films erhöht. Körner von Gustav schaut zuversichtlich auf die geplante Reform der deutschen Filmförderung. Prinzipiell ist auch die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kultur und Medien der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Christiane Schenderlein, mit den Reformplänen einverstanden.
Die Zielrichtung ist in Ordnung. Es gibt 2 Aspekte, die wir auf jeden Fall noch diskutieren wollen und auch müssen. Das betrifft einmal die Förderung der Kinos. Wir haben uns immer sehr stark dafür engagiert, dass das Zukunftsprogramm Kino gut ausgestattet ist, weil für uns Kinos wirklich ein Kulturfaktor sind und es gibt da nach wie vor einen großen Investitionsbedarf.
Ob das seit 2017 existierende Zukunftsprogramm Kino fortgesetzt wird, ist noch unklar. Hier hat man nachgebessert, meint der Berichterstatter Film für die Grünen im Kulturausschuss des Bundestages, Michael Sacher.
Bei dem ersten Referentenentwurf, das ist aber auch schon längst zugegeben und auf Arbeit wieder gelandet, hat man tatsächlich die Kinos nicht ausreichend genug bedacht. Aber das ist sozusagen auch jetzt in der Arbeit. Da gab es ja nochmal ein Extra-Treffen jetzt nochmal mit den 3 Kinoverbänden. Das ist mittlerweile genug wieder eingearbeitet worden.
Allerdings ist das Zukunftsprogramm Kino im nächsten Haushalt bisher nicht vorgesehen. Würde es nicht verlängert, wäre das für die Kinos, so heißt es aus den Kinoverbänden, eine Katastrophe. Dass aber die Reform des Filmförderungsgesetzes kommt, daran zweifelt auch Christiane Schenderlein nicht. Einwände hat sie allerdings gegen die Reformpläne, die das Filmförderungsgesetz flankieren sollen.
Womit wir grundsätzlich die größten Bauchschmerzen haben, ist die Investitionsverpflichtung. Da unterstützen wir die Kritik auch der Branche, die ja in der vergangenen Woche nochmal einen Brandbrief an Claudia Roth geschickt haben und nochmal deutlich gesagt haben, dass eine Investitionsverpflichtung in Höhe von 20% des Vorjahresnettoumsatzes viel zu hoch ist.
In dem Brandbrief sprechen sich drei große Anbieter audiovisueller Medien gegen eine Investitionsverpflichtung aus, obwohl es eine solche bereits in 13 europäischen Ländern gibt. Sie soll auch hierzulande Streamer und Fernsehsender verpflichten, in die heimische Produktion zu investieren. Anders als im Brandbrief ist Schänderlein nicht grundsätzlich gegen eine Investitionsabgabe. Auch sie will eine Stärkung des deutschen Produktionsstandortes, der international in den letzten Jahren dramatisch an Konkurrenzfähigkeit verloren hat.
Aber so, dass gleichzeitig die Streamer dennoch auch noch den Filmstandort Deutschland so attraktiv finden, dass sie bereit sind, hier zu investieren.
Dieses Problem sieht Michael Sacher nicht.
Deutschland hat natürlich auch noch andere Qualitäten als Standort, ne? Also ein stabiles politisches System. Und wenn man die Bahn mal ein bisschen außen vor lässt, auch stabile Infrastruktur. Und international hat es ganz selten wirklich zu einer extremen Abwanderung geführt.
Mit der Höhe der Investitionsabgabe orientiert man sich an Frankreich, aber, so Sache, hier werde sicher ein Kompromiss gefunden, wahrscheinlich unterhalb der 20%. Aber einer der wichtigsten Bausteine der Reformpläne ist noch offen, das Steueranreizmodell. Weil dieser Plan Steuergelder kostet, ist die Zustimmung vom Bundesfinanzminister und den Ländern nötig. Die sperren sich bisher, Schänderlein kritisiert, dass sie zu spät in den Reformprozess eingebunden wurden. Michael Sacher ist trotzdem zuversichtlich, dass das Steueranreizmodell nächstes Jahr in Kraft treten kann, spätestens Sommer 2025.
Das wäre auch notwendig, weil dann, ich schätze mal, es wird eine andere Regierung geben unter Umständen.
Und dann müsste man von vorne anfangen. Und das, meint nicht nur Sacher, wäre für den deutschen Film eine Katastrophe.
Christian Berndt über die Diskussion zur Zukunft der deutschen Filmförderung. Es ist Kafka-Jahr und da gibt es zahlreiche Ausstellungen über den Schriftsteller und Publikationen und Filme natürlich auch. In Pilsen wird nun das Augenmerk auf Kafkas Verhältnis zur bildenden Kunst gelegt. Kafka hat sich nicht nur sehr interessiert für Zeichnung und Malerei zum Beispiel, er hat auch selbst gezeichnet, was die Ausstellung zeigt, die Kilian Kirchgessner gesehen hat.
Wie eine Zeitreise beginnt die Ausstellung, wie ein Spaziergang durch die visuellen Eindrücke von Prag zu Kafkas Lebzeiten. Die Kunstrichtungen, die damals en vogue waren, die Künstlergruppen, die Ausstellungen in den Prager Museen zu seiner Zeit. Franz Kafka ging mit offenen Augen, mit scharfen Sinnen durch die Kunstszene, sagt Kunsthistorikerin Marie Rakuschanova. In einer ganzen Reihe seiner Texte stößt man darauf, dass ihn die populäre Kultur interessiert hat. Es gibt zum Beispiel eine schöne Passage darüber, wie er die Plakatwende in Prag zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt hat. Auch die Denkmäler haben ihn interessiert, die er in der Stadt gesehen hat. Diese Motive tauchen auch in einigen seiner belletristischen Texte auf. Marie Rakuschanova ist Professorin an der Prager Karls-Universität und Kuratorin der Pilsener Ausstellung. Eines ihrer Spezialgebiete ist die Künstlergruppe Osma, die ihren eigenen Stil prägte. Zwischen dem Impressionismus, dem Jugendstil, dem Kubismus und all den anderen Strömungen, die sich damals in Prag vermengten. Diese unterschiedlichen Stilrichtungen seien damals gebündelt auf die Betrachter eingeströmt. Mir kommt es so vor, dass es eine Parallele gibt zwischen der Vielfalt der visuellen Eindrücke, die Kafka trafen, und der Sprachvielfalt jener Zeit. Wenn Kafka durch Prag ging, hörte er Tschechisch, aber auch verschiedenste Arten von Deutsch. Das Deutsch der jüdischen intellektuellen Schicht, aus der er selbst stammte, aber etwa auch das Deutsch der Dienstboten. Später hat er sich mit dem Hebräischen beschäftigt und dann im Ersten Weltkrieg zogen Flüchtlinge aus dem Osten durch die Stadt, mit deren Jiddisch er auch in Kontakt kam. So wie die Sprachen mischten sich in Prag auch die künstlerischen Stilrichtungen. In der Pilsener Ausstellungen sind Werke zu sehen, die Kafka auch kannte. Die Kuratoren um Marie Rakuschanova haben Leihgaben aus renommierten Museen im ganzen Land und aus Privatsammlungen zusammengetragen, um in die Zeit hineinzuleuchten. Es geht aber nicht bloß um eine Darstellung der Epoche, sondern konkret um Verbindungen zu Franz Kafka. Der war nicht nur Beobachter, er war selbst bildender Künstler. Künstler, sein Weggefährte und Nachlassverwalter Max Brod hat mehr als 100 Zeichnungen von Kafka bewahrt. Eine davon ist als Leihgabe aus dem Literaturarchiv Marbach auch in Pilsen zu sehen. Max Brod wollte Kafka eine Weile lang sogar in der Künstlergruppe Osma unterbringen, als Maler. Kafkas Studienfreund Max Horb ist diesen Weg gegangen, einer der prägenden Künstler der Osma. Kuratorin Marie Rakuschanova. Max Horb stammte aus einem sehr ähnlichen Umfeld wie Kafka. Die Eltern wollten auch bei ihm, dass er Jura studiert, aber er hat schließlich durchgesetzt, eine Kunstakademie zu besuchen. Hätte Kafka diese Entscheidung auch getroffen, hätte er sein Talent, das er zweifellos hatte, in eine Breite entwickeln können, über die wir jetzt nur spekulieren können. Wer will, kann in der Pilsener Ausstellung tief in solche Aspekte eintauchen. Die Begleittexte in den Sälen sind lang. Aber notwendig sind sie nur bedingt. Die Bilder sprechen für sich. Mit ihnen setzen sich die Besucher gewissermaßen Franz Kafkas Brille auf. Eine Frage schwebt über der ganzen Ausstellung. Haben die Bilder das Schreiben Kafkas beeinflusst? Kuratorin Marie Rakuschanova beantwortet diese Frage im letzten der Säle des Pilsener Museums. Die Besucher werden in der Ausstellung regelrecht bombardiert von unterschiedlichen Bildern, Grafiken, Zeichnungen, Filmaufnahmen, Plakaten. Und dann gehen sie in den letzten Raum. Der ist weiß und in ihm ist nur dieser Text von Kafka zu lesen. Der ist eigentlich auch ein Bild. Aber dieses Bild muss sich der Besucher selbst in seinem Kopf machen. Da sieht man, dass Kafka ein Gefühl hatte für den visuellen Kontrapunkt, für Paradoxe und dass er das umwerfend in seine Texte übertragen konnte.
Der Blick von Kafka, Thema einer Ausstellung in Pilsen. Der französische Regisseur Christophe Rudjat muss sich aufgrund von Missbrauchsvorwürfen der Schauspielerin Adèle Haenel vor Gericht verantworten. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, Adèle Haenel war 2019 eine der ersten bekannten Schauspielerinnen in Frankreich, die sexuelle Übergriffe im Filmgeschäft thematisierte. Sie wirft dem 20 Jahre älteren Regisseur vor, sie als Minderjährige wiederholt missbraucht zu haben. Rudjat selbst bestreitet den Missbrauch. Der Prozess beginnt im Dezember. Gerade noch ein vielbeachteter Gefangenenaustausch, heute der Horror russischer Haft. Der russische Pianist Pavel Kuschnir ist dort an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben. Kuschnir hatte den Angriff auf die Ukraine verurteilt, außerdem ein Buch gegen den Krieg geschrieben und einen YouTube-Kanal mit antifaschistischen Manifesten betrieben. Daraufhin wurde ihm Extremismus vorgeworfen. Ende Mai war er inhaftiert worden, jetzt ist Pavel Kuschnir mit 39 Jahren in Untersuchungshaft gestorben. Und auch er ist tot, der renommierte brasilianische Cellist Antonio Meneses. Er zählte zu den bedeutendsten Solisten und Kammermusiker seiner Generation, arbeitete mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Neme Järvi, Herbert von Karajan und war zeitweilig Mitglied des Beaux-Arts-Trios. Neben Werken des europäischen Kanons engagierte er sich auch für die brasilianische Musik, spielte etwa das Gesamtwerk für Cello von Aitor Villa-Lobos ein. Von 2008 bis 2023 war er Professor an der Hochschule der Künste Bern. Jetzt ist Antonio Meneses im Alter von 66 Jahren gestorben. Für seine vermittelnden Positionen soll der Historiker Meron Mendel eigentlich die Buber-Rosenzweig-Medaille bekommen. Diese Entscheidung kritisierte zuletzt allerdings der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Mendel nehme, lautete etwa ein Argument, eine vermeintlich repräsentative Sprecherposition ein, die viele Juden aber gar nicht teilen würden. Heute nun äußert sich Meron Mendel gemeinsam mit seiner Frau Saba Nurcema in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Er selbst sehe sich auch nicht als repräsentativ, sagt Mendel und fragt zurück, soll das heißen, dass Juden nur sprechen dürften, wenn sie die offizielle Position der Gemeinschaft vertreten? Außerdem kündigt Mendel an, auf die Medaille verzichten zu wollen, sollte Josef Schuster der Ansicht sein, das wäre besser für die Juden in Deutschland. Die Demokratie sei in dem Moment zersetzt, ergänzt Mendel, in dem Menschen ihre Energie nicht mehr darauf verwenden, Argumenten mit Argumenten zu begegnen, sondern nur noch dem anderen die Legitimität abzusprechen. Und bei der British Academy of Film and Television Arts, kurz BAFTA, gibt es ab 2025 eine neue Kategorie, ein Preis für Kinder- und Familienfilme.
Die Kulturnachrichten waren das mit Nicole Strecker. Dankeschön. Die Lage im Nahen Osten, die Diskussion um den Bundeshaushalt und Kandidaten für die Vizepräsidentschaft in den USA. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.